Deutschlandfunk, der Tag.
Also wenn ich mir mein Leben mit Mitte 70 so vorstelle, dann ja, am allerliebsten irgendwo in Spanien, auf einer Terrasse von einem kleinen Haus. Muss gar nicht groß sein, Meerblick wäre ganz schön, ein Cocktail in der Hand und ein Buch lesen. Aber werde ich mir das leisten können mit dem, was ich dann an Rente bekomme? Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht sollte ich mehr bei Instagram solchen Leuten hier zuhören.
Wie attraktiv, wie sexy ist es, Geld auf die Seite zu legen für die Rente?
Ja, kein Bock.
Aber deswegen sage ich auch immer, man muss diesen Rentenaspekt covern. Du musst Geld auf die Seite legen für die Rente.
Gut, aber privat was anlegen, das kann halt auch nicht jeder. Fakt ist, dass die gesetzliche Rente heute schon für viele Menschen nicht zum Leben reicht. Altersarmut ist ein riesiges Problem. Und das, obwohl die Arbeitnehmer ja schon ziemlich hohe Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und das zukünftig auch noch deutlich mehr werden soll. Die Ampel hat sich da eine große Reform überlegt, wie sie die Rente zukunftsfest machen will, auch mit Blick auf den demografischen Wandel. Und wir beugen uns heute, genau wie eine Gruppe von Experten im Bundestag, mal über dieses Paket rüber, ob damit wirklich Generationengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und dieses Versprechen, die Rente ist sicher, unter einen Hut gebracht wird. Einige Experten sind da nicht so richtig überzeugt von.
Es gibt bis heute keine rechtskräftige Verurteilung eines MFS-Angehörigen wegen Täterschaft des Mordes.
Das galt bis heute, hat sich aber mit dem heutigen Tag geändert. Ein 80-Jähriger wurde wegen Mordes verurteilt zu 10 Jahren Haft, weil er vor 50 Jahren als Stasi-Offizier einen Mann erschossen haben soll, der nach Westdeutschland ausreisen wollte. Warum dieser Prozess, dieses Urteil ein ganz besonderes ist, das erklären wir auch in dieser Folge von Der Tag am 14. Oktober 2024. Ich bin Josefine Schulz. Hi.
In Schweden sind alle Erwerbstätigen ausnahmslos ab 16 Jahren in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Gut so.
Ihr Gesetz geht in die komplett falsche Richtung. Die Wissenschaft rechnet vor, ab welchem Jahrgang die junge Generation dazu zahlt.
Die Rente zukunftsfest machen, das ist ein Megaprojekt der Ampel. Und die Regierung hat sich da auch schon auf ein Paket von Maßnahmen geeinigt. Aber wie man hört aus der Opposition, das waren Hermann Gröhe von der CDU und Heidi Reicheneck von den Linken, gibt's Kritik. Das wäre jetzt an sich nichts Besonderes, dass die Opposition kritisiert. Aber auch in der Regierungspartei FDP, da finden das einige gar nicht so gut. Zum Beispiel Jens Teutrine.
Findest du es gerecht, wenn alle Arbeitnehmer mehr Geld an den Staat abgeben müssten, weniger netto vom Brutto? Das wäre die Folge des Rentenpakets.
Und damit immer noch nicht genug der Kritik. Heute wurden im Ausschuss, so wie das üblich ist, wenn Gesetze im Bundestag behandelt werden, Experten dazu angehört. Und auch da haben einige im Vorfeld schon gesagt, nee, also so wie ihr euch das vorstellt mit der Rente, das haut nicht so richtig hin. Deswegen haben wir gedacht, das lohnt sich, zumal das ja wirklich für alle von uns ein wichtiges Thema ist oder irgendwann mal werden wird, da mal genau reinzugucken. Wie funktioniert das neue Rentenpaket? Wie berechtigt sind die Kritikpunkte? Und was gäbe es vielleicht auch für bessere Varianten, wenn man mal so ein bisschen out of the box denkt? Und dafür haben wir unseren ganz eigenen Rentenexperten jetzt hier in der Podcast-Anhörung sozusagen, Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Hallo.
Josefine, ich grüße dich.
Volker, ich glaube, bevor wir zu der Kritik von allen Seiten kommen, sollten wir vielleicht doch nochmal die zentralen Punkte dieses Rentenpakets erklären. Ich würde einfach mal beim Rentenniveau anfangen. Das war ja vor allem der SPD ganz wichtig, dass das für die kommenden Jahre bei 48% festgeschrieben wird. Kannst du das nochmal genau erklären? 48% Rentenniveau, was bedeutet das? Das heißt ja nicht, dass jeder Rentner dann 48% vom Durchschnittseinkommen kriegt, ne?
Nein, das heißt es nicht. Aber das ist ein Orientierungswert, dass die Rente eben nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken darf. Und im Moment gilt ja noch die sogenannte doppelte Haltelinie. Also bis zum kommenden Jahr sind zum einen diese 48% festgeschrieben und auf der anderen Seite auch ein Beitragssatz, der nicht über 20% steigen darf. Und in beiden Situationen müsste die Bundesregierung eingreifen. Im Moment ist aber die konjunkturelle Lage noch so gut, dass die Rentenversicherung keine Probleme hat beim Rentenbeitragssatz. Der hält sogar noch einige Jahre bei derzeit 18,6%. Aber natürlich mit dem Eintritt der Babyboomer wird sich das Verhältnis verändern. Dann nämlich werden höhere Beitragssätze fällig, automatisch, auch ohne das Rentenpaket 2. Nur steigen die nach der bisherigen Rentenformel weniger hoch als mit dem Rentenpaket 2. Denn das ist das Novum des Rentenpakets 2. Jetzt werden nur die 48% bis zum Jahr 2040 festgeschrieben. Nicht aber die Beitragssätze. Die werden steigen, und zwar auf maximal 22,7%. Und dann kommt noch das Generationenkapital dazu. Und durch dieses Generationenkapital werden sie dann ein Stück weit abgesenkt. Aber wir müssen mittelfristig von einer Steigerung der Rentenbeitragssätze ausgehen, um eben die Babyboomer und das höhere Rentenniveau bezahlen zu können.
Das ist ja schon eine ganz schön dolle Steigerung, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt gar nicht egoistisch klingen, aber meine Generation, die noch ein paar Jahrzehnte arbeiten muss, bis sie in Rente geht, das heißt, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich viele Jahre 22% plus X vielleicht dann irgendwann noch mehr bezahlen.
Ja, natürlich, das ist zumindest bis zum Jahr 2045 der Fall. Das ist wohl der Verlauf, solange eben die Babyboomer noch am Leben sind und deren Renten bezahlt werden müssen. Danach wird es wieder eine relative Entlastung geben. Aber auf der anderen Seite kommt gerade den Jüngeren auch noch ein Vorteil entgegen, von denen die Älteren noch nichts hatten. Denn all die Beiträge, die sie eben mal für die Rente zahlen müssen, auch die höheren Beiträge, können sie auf der anderen Seite zu 100% von der Steuer absetzen. Das konnte die ältere Generation eben noch nicht. Insofern ist die Wirkung dieser 1,4% mehr oder weniger halbiert, dadurch, dass man eben weniger Steuern zahlen muss. Das kommt dazu. Das wird bei der bisherigen Rechnung gerne vergessen, denn die bisherige Babyboomer-Generation konnte immer nur einen Teil der Altersvorsorgebeiträge von der Steuer auf der anderen Seite absetzen.
Da sind wir jetzt schon fast bei dieser ganzen Debatte um Generationengerechtigkeit. Da würde ich gerne gleich nochmal mit dir drauf gucken, weil da gibt es ja auch ein bisschen kritische Stimmen. Aber du hast auch einen anderen Punkt in diesem Paket schon angesprochen, der vor allem der FDP ganz wichtig war, nämlich dass da noch Kapitalanlagen mit reinkommen, das sogenannte Generationenkapital. Erzähl nochmal, was ist der Stand, auf den man sich da bisher geeinigt hat?
Da gehe ich noch einen Schritt weiter zurück. Vorläufer des Generationenkapitals waren ja seit Beginn der 2000er Jahre die sogenannten Riester-Verträge. Also die Idee, dass man Kürzungen bei der Rente dadurch auffängt, dass die Menschen eben private Vorsorge betreiben. Die sollte staatlich gefördert werden und das Modell dafür waren eben diese Riester-Verträge. Und dann war die Hoffnung, dass die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente, die sollte ja beim Jahr 2045 eben auf 45% landen und eben nicht bei 48%, dass die vollständig ausgeglichen, ja sogar noch übertroffen werden durch das, was die Menschen an privater Altersvorsorge tun. Das aber hat sich in gewisser Hinsicht als Fehleinschätzung erwiesen. Es gibt zwar 16 Millionen Riester-Verträge, aber die Erträge sind längst nicht da, wo sie sein müssen, um die Defizite bei der Rente einmal auszugleichen. Und deswegen kommt jetzt die Idee des Generationenkapitals ins Spiel, dass man sagt, viel effektiver ist aber die Kapitalanlage an den Märkten, wenn das nicht jeder Einzelne für sich, sondern wenn das der Bund mit großen Summen für die Rentenversicherten tut. Und deswegen soll jetzt in den kommenden 15 Jahren ein erheblicher Kapitalstock aus Darlehensmitteln des Bundes aufgebaut werden. Und die Idee dabei ist, dass dessen Erträge dann einmal so viel Zuschüsse in die Rentenkasse beitragen, dass eben diese Beitragssteigerungen ein Stück weit gedämpft werden, nämlich um 0,4 Prozentpunkte. Das ist das Ziel bis 2035. Also insofern soll das Generationenkapital quasi einen anderen Weg zur zusätzlichen Finanzierung der gesetzlichen Rente und zur Stabilisierung der Beiträge entwickeln.
So, nun habe ich schon gesagt am Anfang, es hagelt Kritik von allen Seiten. Heute werden Experten befragt. Von denen gab es im Vorfeld schon Kritik, aber auch von der Opposition, aber auch aus der FDP selber. Also im Grunde Kritik von allen Seiten. Und häufig fällt da eben dieses Stichwort, das sei überhaupt nicht generationengerecht, wenn jetzt meine Generation so hohe Beiträge zahlen muss, um die jetzigen Rentner zu finanzieren. Und umgekehrt mir aber ja niemand garantiert, dass ich äquivalent irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe, wieder was rauskriege. Ist da was dran an diesem Argument? Also ist das wirklich keine Generationengerechtigkeit, die da jetzt mit diesem Paket umgesetzt wird?
Das ist immer eine Frage der Perspektive und wie man diese Rechnung aufmacht. Der Bundesrechnungshof sagt zum Beispiel, dass eben die Ausgaben für die Rentenversicherung bis zum Jahr 2045 auf 507 Milliarden Euro steigen werden. Das hört sich immer gewaltig an. Auf der anderen Seite wird bei solchen Summenspielen auch tatsächlich ganz gerne vergessen, dass eben auch die Steuereinnahmen des Bundes, das Bruttosozialprodukt und eben auch die Löhne und Gehälter bis zum Jahr 2045 auch in ähnlichem Maße steigen werden, sodass man mit diesem Beispiel, man stellt eine Summe in den Raum am Ende nicht wirklich weiterkommt. Entscheidend sind immer die Verhältnisse. Wie verhalten sich die Rentenausgaben im Jahr 2045 zum Bruttosozialprodukt? Wie verhalten sich auch die Löhne und Gehälter zum Bruttosozialprodukt? Und da ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass zwischen 1995 und 2022 beispielsweise die Rentenausgaben pro Millionen Rentner am Anteil im Bruttosozialprodukt in Deutschland eigentlich gesunken sind von 0,57% auf 0,42%. Das heißt, wir geben in der Summe im Vergleich zum Bruttosozialprodukt nicht deutlich mehr für die Renten aus, als wir das zuvor getan haben, was natürlich mit der bislang guten wirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Insofern, und das ist das Problem bei all diesen Diskussionen, und die wir jetzt erleben werden, jede Seite holt für sich natürlich das Argument heraus, was als treffsicher für die politische Debatte geben wird. Aber bei der nüchternen Betrachtung, wenn man die Kritiker auf der einen mit den Kritikern auf der anderen Seite vergleicht, kommt am Ende doch bei nüchterner Betrachtung raus, dass dieses Modell zwar ein schwieriges ist, weil es die jüngere Generation stärker belasten wird, sie wird sie aber auch nicht über Gebühr belasten.
Na gut, das kann dann vielleicht jeder für sich entscheiden, ob das, was dann auf der Lohnabrechnung steht, ob er findet, dass ihn das über Gebühr belastet. Aber ich frage mich schon manchmal bei so hohen Beitragssätzen, die dann auch noch steigen werden. Wie kann das sein, dass das so teuer ist, wenn es ja gleichzeitig überhaupt nicht allen Rentnern finanziell gut geht? Also im Gegenteil, Altersarmut ist ein sehr verbreitetes Problem. Wir haben jetzt am Anfang schon über das Rentenniveau gesprochen, was ja aber so ein bisschen eine fiktive Zahl ist. Und für viele Leute herrscht dann trotzdem im Alter Armut. Wie kann denn das sein? Oder hat man sich da vielleicht auch mal Gedanken gemacht, wie man innerhalb der Rentnerschaft sozusagen einen besseren sozialen Ausgleich schaffen und dadurch vielleicht auch Geld sparen könnte?
Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Da gibt es ja in der Tat immer wieder diese Vergleiche der OECD, also der 27 bzw. 22 EU-Staaten in der OECD. Und da bewegt sich Deutschland auf dem 17. Platz. Das heißt, das Rentenniveau im europäischen Vergleich der OECD-Staaten liegt in Deutschland trotz der hohen Aufwände, die wir betreiben, niedriger als in vielen anderen Staaten. Deutlich niedriger beispielsweise als in Österreich, aber auch niedriger als in Frankreich und in Portugal, um einige Länder nur zu nennen aus dieser Tabelle. Das hat viel damit zu tun, dass bei uns auch eben die Voraussetzungen für die gesetzliche Rente dahingehend schwierig sind, dass halt viele Menschen unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt verdienen. Und jemand, der wenig verdient, hat am Ende auch eine niedrige gesetzliche Rente, selbst wenn da die 48% stehen. Das heißt, Menschen, die ohnehin am Sozialsicherungsniveau kratzen, werden dann später einmal über die Grundrente aufgefangen werden müssen. Insofern liegt die deutsche Struktur deutlich unter dem europäischen Durchschnitt, was das Rentenversicherungssystem angeht. Und das wird sich auch mit diesem Rentenreformpaket nicht ändern. Grundsätzliche Fragestellungen, ob man das erweitert aufstellen müsste, beispielsweise indem man Beamte einbezieht und auch die Selbstständigen einbezieht, die werden in Deutschland nicht diskutiert. In Österreich beispielsweise sind sie diskutiert worden. Da hat man vor einigen Jahren das System grundsätzlich umgestellt und das hat zu einer deutlichen Verbesserung der Rentenleistung für alle geführt, wenn auch zu einer Verschlechterung für die ehemaligen Beamten.
Wenn du sagst, das wird in Deutschland nicht diskutiert, heißt das, das wird in der Regierung nicht diskutiert, weil heute kommen ja auch diverse Experten. Gibt es da vielleicht welche, die irgendwie noch Alternativvorschläge haben und sagen, man könnte das ganz anders, viel besser lösen, kostengünstiger, für alle gerechter?
Das Problem bei diesen Anhörungen ist immer, die bewegen sich ja im engen Rahmen dessen, was das Gesetz jetzt vorgeschlagen hat und versuchen auch dieses Gesetz quasi zu verbessern oder zu ergänzen und da noch Neuerungen hindurchzuführen. Es gibt jetzt einen Hinweis von dem Sachverständigen Börsch-Chopin, da geht es um die Frage, ob wirklich alle diese 48% bekommen müssten oder ob man da nicht eine Differenzierung machen müsste zwischen den Besserverdienenden, die ja nicht zwingend auf die 48% angewiesen sind, weil sie vielleicht eine gute private Vorsorge haben oder eine gute betriebliche Vorsorge haben. Und der wirbt in gewisser Hinsicht für eine Differenzierung, dass die Renten quasi nur für die Geringverdienenden bei 48% gesichert sein sollten und alle anderen, die deutlich mehr verdienen, bei denen könnte man auch in Zukunft Zukunft Abschläge bei der gesetzlichen Rente hinnehmen. Das klingt erst einmal plausibel nach einem gerechten Verteilungssystem innerhalb der Rente, weil jemand, der gut verdient, der kann tatsächlich über alternative Ergänzungsformen seine Rente aufbessern. Auf der anderen Seite gilt nun mal für die gesetzliche Rente das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, jeder bekommt das zurück, was er im Verhältnis auch eingezahlt hat. Und da wird keine Binnendifferenzierung vorgenommen. Auch so ein Vorschlag würde in der Tat wieder bedeuten, dass man das Rentensystem an sich und das Äquivalenzprinzip noch mal grundsätzlich in Frage stellen müsste. Aber auch das steht im Moment nicht zur Debatte.
Dann lass uns noch mal auf dieses Aktienkapital bzw. auf das Generationenkapital gucken. Was sagen die Experten dazu? Hat das das Potenzial, die Beitragszahler wirklich zu entlasten?
Also das Bild ist ja dieses, dass in den kommenden 15 Jahren beginnend mit 12 Milliarden jeweils Darlehenssummen des Bundes weiter aufgestockt werden sollen, sodass da am Ende ein Kapitalstock von 250 Milliarden Euro steht. Und der soll dann ab Mitte der 30er Jahre nach Abzug der Zinskosten effektiv rund 10 Milliarden Euro pro Jahr abwerfen. Bei den laufenden Kosten, die wir im Rentensystem haben, und allein der Bundeszuschuss beträgt ja über 100 Milliarden, können wir uns vorstellen, dass das in der Tat ein geringer Wert ist. Und das wird von vielen Seiten natürlich kritisiert, dass das letztlich nicht hinreichend ist, weil man faktisch damit zu spät begonnen hat. In Schweden, die haben mit so einem ähnlichen Modell bereits vor 50 Jahren begonnen und entsprechende Kapitalanlagen immer wieder aufgebaut. Da zahlt sich das inzwischen aus. Unser System hätte man eigentlich statt der Riester-Rente vielleicht schon vor 20, 25 Jahren beginnen müssen. Dann hätte man vielleicht schon einen relativ erträglichen Kapitalstock.
Aber im Prinzip findet das jetzt niemand schlecht. Also unter dem Stichwort, die Rente ist sicher, da kommt jetzt nicht die Kritik. Da wird jetzt am Kapitalmarkt gezockt und wenn dann die nächste Finanzkrise kommt, schwupps, dann sind auch noch die Hälfte der Renten weg.
Das ist die große Unsicherheit, die natürlich mit den Kapitalmarktgeschäften einhergeht. Deswegen verweist beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung darauf, dass es sehr wichtig ist, dass das eben nicht aus Beitragsmitteln, sondern aus Darlehensmitteln des Bundes bezahlt wird, weil natürlich dieses Kapitalmarktrisiko am Ende bleibt. Man lebt ja immer in der Hoffnung, dass es gut geht. Wenn es aber zu einer Entwertung käme und wenn die Erträge am Ende deutlich geringer ausfallen, wird der Bund in irgendeiner Form einspringen müssen. Und dieses Kapitalmarktrisiko ist nicht zu leugnen. Es gibt immer nur die Hinweise darauf, in der langen Frist hat das bislang überall gut funktioniert, bei allen Modellen, die wir sehen. Schweden eine Kapitalmarktrendite von 8% eingefahren. Aber das kann unter Umständen auch bedeuten, dass es bei einer Finanzmarktkrise ganz anders aussehen kann, zumindest für die unmittelbaren Erträge für einige Jahre. Das vermag einfach niemand vorherzusagen.
Ich fand ja auch einen anderen Kritikpunkt total interessant, den ich heute noch gelesen habe von Greenpeace, nämlich die Frage, ich glaube, die wird relativ selten diskutiert, wie dieses Geld dann eigentlich angelegt wird. Ne? Also die haben gesagt, dieser Fonds, der das dann anlegen soll, der hat in seinem jetzigen Anlageportfolio auch Firmen, die durchaus problematisch sind mit Blick auf Klima, Umwelt, Menschenrechte und so weiter. Also ist ja auch interessant, ob dann für meine, deine, unsere Rente irgendwie in Rüstungsfirmen und Glyphosathersteller angelegt wird. Fand ich auch noch einen spannenden Punkt. Was ich dich aber frage.
Ja, da gibt es auch eine schöne Stellungnahme vom Kenfo selbst. Also Kenfo ist ja quasi diese Agentur, die das übernehmen soll für den Bund. Und die sagen natürlich, wenn man die Renditeerwartungen möglichst erfüllen soll, sollte es da keine Beschränkungen im Nachhaltigkeitssinne geben, weil das könnte natürlich das Risiko bedeuten, dass man eben in weniger ertragreiche Bereiche investiert und dann die Rendite am Ende nicht stimmt. Also der Fonds, der das vermanagen möchte, der möchte zumindest keine Beschränkungen in dieser Richtung haben.
Und wie glaubst du, wird das Ganze jetzt ausgehen mit dem Rentenpaket angesichts der Kritik von der FDP, von der Opposition, von den Experten? Wird das so wie geplant verabschiedet werden?
Also die spannende Frage ist, heute in dieser Anhörung wird man nochmal die gesamte Bandbreite der Argumente hören, pro und contra. Dafür sind diese Anhörungen immer da. Entscheidend wird am Ende sein, wie verhält sich die FDP. Und auch die FDP ist ja in Teilen gespalten. Der Parteivorsitzende Christian Lindner und auch Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende, haben gesagt, im Großen und Ganzen steht das Paket. Wir werden das jetzt auch wahrscheinlich so umsetzen mit kleinen Korrekturen, weil für die FDP ist das Wichtigste die Einführung des Generationenkapitals und die soll kommen. Auf der anderen Seite steht in der FDP der Sozialpolitiker Johannes Vogel, der sagt, das ist mir noch nicht hinreichend genug, hat aber bislang noch nicht wirklich erklärt, wo denn die weitergehenden Alternativen der FDP liegen sollten, was denn geschehen müsste. Also ob beispielsweise auch Beitragsmittel für die Auffüllung des Generationenkapitals genutzt werden sollen, all das ist noch nicht klar formuliert worden. Solange die FDP da keine klare Position hat, ist auch unklar, wo mögliche Kompromisslinien in der Ampel liegen könnten, sofern das die FDP nicht einfordert. Und auch bei der SPD ist klar, das Generationenkapital ist das große Geschenk an die FDP, der Wunsch, den wir dem Koalitionspartner damit erfüllen. Insofern sehen wir keine Notwendigkeit, von den bisherigen Vorgaben abzuweichen und wollen zumindest an den 48% bei der Sicherung des Rentenniveaus festhalten.
Zdzisław Kukuczka, ein 38-jähriger Pole, denkt, er hat es geschafft. Er hat die Ausreisepapiere, er will aus der DDR raus nach West-Berlin und er hat schon alle wichtigen Kontrollen im Tränenpalast am Grenzübergang Friedrichstraße passiert. Es sind quasi nur noch ein paar Meter bis in die Freiheit, aber da wird er niemals ankommen. Ein Mann mit Mantel und Sonnenbrille, so berichten es Zeugen, erschießt ihn hinterrücks. Das war am 29. März 1974, also vor über 50 Jahren mittlerweile. Aber wir wissen ja, Mord verjährt nicht. Und das Landgericht Berlin hat es heute als erwiesen angesehen, dass der 80-jährige Manfred N., ein ehemaliger Stasi-Offizier, dieser Schütze von damals ist. Das Urteil gegen ihn lautet 10 Jahre Haft. Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio hat diesen Prozess und auch heute die Urteilsverkündung verfolgt. Warum ist dieser Prozess, warum ist dieses Urteil so besonders und bekommt so viel Aufmerksamkeit?
Der ist oder war so besonders, weil es bislang keinen einzigen Mordprozess gab gegen einen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das ist so, dass für diesen Mord, also für das Merkmal des Mordes, braucht es ja bestimmte Voraussetzungen. Da muss also eine sogenannte Heimtücke gegeben sein. Also in dem Moment, wo das Opfer wehrlos war, das Opfer arglos war und man das auch nachweisen kann, dann ist diese Heimtücke erfolgt und dann kann man wegen Mord anklagen oder auch verurteilen und dann ist es eben kein Totschlag. Und das ist total wichtig, dieser Unterschied, denn Totschlag verjährt, Mord verjährt aber nie. Und deshalb konnte es geschehen, dass tatsächlich dieser Prozess jetzt 50 Jahre nach der Tat durchgeführt werden konnte und eben heute zum Abschluss kam.
Bevor wir auf dieses Urteil und auf den Prozess noch mal genauer gucken, vielleicht ergibt es Sinn, dass wir noch mal ins Jahr 1974 zurückgehen und fragen, was ist da nach heutigen Erkenntnissen genau passiert? Weil eben, es ist 50 Jahre her. Also wie konnte man das noch rekonstruieren?
Also was wir wissen ist, es gibt einen Polen, der hieß Czesław Kukuczka. Dieser Pole war 38 Jahre alt und er wollte unbedingt in den Westen. Und dazu hat er einen Trick genutzt. Er hat eine Aktentasche genommen, hatte einen Gullideckel reingelegt und eine Schlaufe daran gehängt und hat nun so getan, als ob in dieser Aktentasche eine Bombe ist. Und mit dieser Aktentasche hat er die polnische Botschaft betreten und er hat gesagt, ich will raus hier, ich will in den Westen, ich will nach West-Berlin. Und wenn ihr mir dabei nicht helft, wenn ihr mir nicht diese Ausreise garantiert, dann lasse ich diese Bombe hochgehen, die hier in meiner Tasche ist. Da gab es natürlich eine große Aufregung. Die Polen haben sofort die Stadtsicherheit kontaktiert und die Stadtsicherheit hat gesagt, wir übernehmen den Fall und haben nun so getan, als ob sie ihm helfen. Also sie haben ihm ein Visum gegeben, ein Ausreisevisum, sie haben ihm sogar 5 Westmark in die Hand gedrückt und dann haben sie ihn in einem Auto gefahren zum Grenzübergang Friedrichstraße. Dann hat also der Pole an 2 Kontrollstellen seinen Ausweis gezeigt. Er wurde durchgewunken, alles in Ordnung. In dem Moment dachte er, es ist alles klar. Ich bin jetzt hier schon fast im Westen. Es sind nur noch ein paar Meter. Und dann kam hinter einer Sichtblende versteckt ein Mann hervor in Zivilkleidung, Sonnenbrille, langer Mantel. Der zückte eine Pistole und schoss nun Czesław Kukuczka hinterrücks, wirklich aus kurzer Entfernung in den Rücken. Er brach dann sofort zusammen. Ihm wurde nicht sofort geholfen. Er wurde dann in ein Haftkrankenhaus gebracht und dort verstarb er dann.
Und wenn der Schütze, der Mörder verkleidet war, so interpretiere ich das jetzt mal mit Sonnenbrille und Mantel und das ja eben auch wirklich schon 50 Jahre her ist, wie will man sicher sein, dass der Mann, der heute verurteilt wurde, das wirklich war?
Das ist genau der Punkt. Es gab tatsächlich Zeuginnen, und das sollte eigentlich vermieden werden. Also das war ein großer Fehler, den die Stasi da begangen hat. Natürlich wollen die keine Zeugen. Es gab 3 Zeuginnen aus Hessen, die waren zu dem Zeitpunkt auf Klassenfahrt. Und die haben das mitbekommen, waren total schockiert. Und diese Zeuginnen waren auch noch mal vorgeladen vor Gericht. Aber natürlich konnten sie sich 50 Jahre danach nicht mehr erinnern, ob der Angeklagte, der da saß, wirklich der Schütze war. Aber es gibt einen Beweis. Und dieser Beweis findet sich in den Stasi-Unterlagen. Die Stadtsicherheit hat 12 Orden vergeben an Personen, die insgesamt an dieser Tat beteiligt waren. Und dann gab es Begründungen für diese Orden. Und die Begründung für Manfred N., diesen mittlerweile 80-Jährigen, die lautete, Manfred N. konnte ihn, sprich diesen Polen, unter Anwendung der Schusswaffe unschädlich machen. Also so lautet das Zitat. Und die anderen Begründungen für die Orden, da stand nichts drin mit Schusswaffe. Also, das hieß für das Gericht, Manfred N. musste eben der Schütze sein. Also, der Richter hat heute gesagt, er ist eindeutig der Tat überführt.
Aber er selber hat das abgestritten, oder?
Er hat gar nichts gesagt. Also, er hat wirklich ein halbes Jahr lang in jedem Prozesstag geschwiegen. Seine Anwältin hat gleich am Anfang gesagt, mein Mandant bestreitet die Tat. Und sie hat natürlich versucht, speziell in ihrem Plädoyer da so Zweifel zu säen und gesagt, na ja, vielleicht war es ja ein anderer dieser 12, der geschossen hat. Und dann hat sie auch noch erwähnt, dass man ja insgesamt nicht sicher sein könne, was denn da stimme bei den Stasi-Akten, was denn da Wahrheit sei und was Legende, was verfälscht wurde. Und deshalb hat sie da Zweifel genährt, auch an diesem Beweis, also dieser Begründung für den Orden, den das Gericht ja dann als Beweis gewertet hat.
Aber über die Hintergründe hat man jetzt sozusagen dann in dem Fall gar nichts rausbekommen. Also ob das wirklich ein gezielter Auftragsmord von höherer Ebene der Stasi war oder warum die den nicht einfach festgenommen haben zum Beispiel.
Also der Richter sagte heute, dass Manfred N. einen Handlungsspielraum gehabt hätte. Dieser Manfred N., der hatte auch eine Nahkampfausbildung. Also der war super trainiert, der war super sportlich. Der hätte auch den Polen anders sich einfach schnappen können. Und wenn er geschossen hätte, hätte es ausgereicht, ihn in, zum Beispiel in die Beine zu schießen. Also er hätte ihn nicht töten müssen. Und dann hat der Richter gesagt, daran erkennt man, dass er einen Tötungsvorsatz hatte. Also Manfred N. wollte ihn töten oder wollte ihn ermorden. Also das wog dann dadurch einfach nochmal schwerer.
Jetzt haben wir schon öfter darüber gesprochen, 50 Jahre später, das ist eine lange Zeit, die seitdem vergangen ist. Warum hat das überhaupt so lange gedauert bis zu diesem Prozess?
Ja, es gab ja tatsächlich 1990 eine Zentralstelle zur Aufklärung von DDR-Regierungskriminalität, ZERF, hieß diese Staatsanwaltschaft. Die hatten damals den Fall schon versucht zu recherchieren, aber dann zu den Akten gelegt. Und dann gab es verschiedene Rechercheprojekte von Historikern, auch von polnischen Historikern. Und in diesem Zusammenhang tauchte dann 2016 diese Begründungen auf für die Orden. Und damit hatte man eine Verbindung zwischen der Tat 1974, dann diesen Orden, die auch 1974 verliehen wurden. Und in dem Moment war klar, das könnte der Schütze gewesen sein. Daraufhin ging das Ganze wieder an die Berliner Staatsanwaltschaft. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat aber gesagt, nö, wir sind der Ansicht, das war kein Mord, das war Totschlag. Totschlag ist verjährt, also keine Anklage. Daraufhin haben die Polen gesagt, nö, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen. Wir sind der Ansicht, das ist Mord. Und die polnische Staatsanwaltschaft hat dann einen internationalen Haftbefehl erwirkt gegen Manfred N. Und in dem Moment, als das den Deutschen klar war, haben die gesagt, das könnte jetzt vielleicht für die deutsche Justiz ein bisschen peinlich sein, wenn die Polen diesen internationalen Haftbefehl erwirken und wir haben entschieden, ist gar nicht so schlimm, diese Tat. Und dann wurde das Ganze nochmal aufgerollt Und dann kam es zur Mordanklage. Und es waren zum Beispiel heute ganz, ganz viele Polen auch vor Ort. Also der Historiker, der polnische, der das damals recherchiert hatte, viele polnische Journalisten und auch polnische Staatsanwälte. Also das Interesse von Polen an diesem Fall ist wirklich sehr groß.
Das ist ja spannend. Was ich mich noch gefragt habe, ist so ein Prozess oder die Assoziation kam mir zumindest. Ist das vergleichbar mit Prozessen gegen Täter aus der NS-Zeit? Weil da steht ja auch immer so ein bisschen die Frage drüber, wenn Menschen damals bestimmte Anweisungen befolgt haben oder vielleicht aus damaliger Perspektive sogar nach geltendem Recht gehandelt haben. Wie geht man dann heute sozusagen damit um? Also haben solche Fragen da eine Rolle gespielt, wie man überhaupt DDR-Unrecht dann heute nochmal aufarbeitet?
Also direkt im Prozess nicht. So ein bisschen in der Urteilsbegründung kam das raus. Und zwar hatte der Richter gesagt, dass eigentlich auch andere da auf die Anklagebank heute gehört hätten. Also diejenigen eben, die die Befehle gegeben haben. Also das war dann der Stellvertreter von Mielke, dem damaligen Stasi-Chef und einige andere aus der Hierarchie. Aber all die sind inzwischen gestorben. Das heißt, in gewisser Weise war jetzt der Schütze mehr oder weniger stellvertretend für seine Chefs saß da auf der Anklagebank. Und ich habe noch mit dem Nebenklageanwalt gesprochen, Hans-Jürgen Förster heißt er. Und er sagte nach dem Prozess, seiner Ansicht nach sei das ein Urteil nicht nur gegen die Staatssicherheit gewesen, sondern eben gegen die gesamte DDR-Führung.
Und glaubst du, dieses Urteil, dieser Fall könnte noch irgendwelche Auswirkungen darüber hinaus haben? Konkrete Auswirkungen vielleicht in dem Sinne, dass sich andere Geschädigte jetzt Hoffnung machen können, dass dann nochmal die Akten durchstöbert werden, dass da alte Fälle nochmal aufgerollt werden?
Also der Fall war nun wirklich sehr speziell. Diese ganzen Mauerschützenprozesse, die sind ja lange schon erledigt und abgearbeitet. Da gab es ja auch Urteile. Ob es da wirklich noch so einen Fall gibt, wo jemand hinterrücks erschossen wurde und man auch noch in den Stasi Akten jetzt recherchieren kann, wer der Täter war, das kann ich nicht sagen. Alles andere ist dann natürlich verjährt.
Claudia, ganz vielen Dank dir.
Gerne.
Die Auseinandersetzungen rund um das Rentenpaket der Ampel und das erste Mordurteil gegen einen früheren Stasi-Mitarbeiter. Das waren die beiden Themen, die wir uns heute rausgepickt haben. Und wir, das waren in dem Fall Tom Funke und ich, Josephine Schulz. Und für Feedback lasse ich wie immer noch mal die Mailadresse da. Das ist der tag@deutschlandfunk.de. Mittlerweile bekannt, aber doppelt hält vielleicht besser. Und damit sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören und einen guten Wochenstart an alle.